Okay, hallo zusammen. Ich bin Isabel von den Falken Tübingen. Ich wohne in Wurmling seit 7 Jahren in dem kleinen, aber feinen Wohnprojekt Grüne Zora. Das kennen wahrscheinlich nicht viele hier oder zumindest meistens kennt es niemand aus Tübingen. Aber falls ihr mal in Wurmling vorbeikommt, könnt ihr gerne bei uns klingeln und weiter diskutieren oder einfach so Hallo sagen. Genau. Zum Vortrag sagen wir gleich was. Erstmal zu mir so viel.
Ja. Hi. Ich bin der Juli. Vielen Dank an Infoladen nochmal, dass wir hier heute reden dürfen. Getränkeeinnahmen, habe ich gehört, gehen an den Infoladen. Das heißt, wenn ihr heute Abend konsumiert, ist das dann ethischer Konsum, weil ihr fördert damit eine gute Sache. Ist schon das erste Beispiel, wo man da hinkommt, was man mit ethischem Konsum alles machen könnte. Also, es läutet auch schon aufs Thema. Wir wollen heute über Konsumkritik oder Konsumentenmacht reden. Um das zu machen, müssen wir erstmal einige grundlegende Dinge darüber sagen, was ist denn jetzt eigentlich Konsum und wie kommt es in dieser Gesellschaft vor? Da gibt es jetzt einige Sachen dabei, die erscheinen vielleicht ein bisschen trivial, weil man konsumiert ja die ganze Zeit, ist jetzt nichts Außergewöhnliches, sondern eben sehr alltäglich. Aber das sind jetzt am Anfang grundsätzliche Sachen, die ich bitten würde, während dem Vortrag im Kopf zu behalten, weil das so Hintergedanken sind, die, wenn man dann später in die detailreicheren Abläufe von Produktion und Konsum reingeht, nicht vergessen werden dürfen, weil es eben Sachen sind, die ganz oft von den meisten Leuten, die Konsumkritik betreiben, ausgeblendet werden. Also, um zu überleben, brauche ich gewisse Güter. Ich brauche was zu essen, ich brauche einen halbwegs tauglichen Schlafplatz, wo ich von Wind und Wetter geschützt bin. Ein paar Dinge, die mir vielleicht Spaß machen und mein Leben erleichtern. Ich muss irgendwie rumkommen, mobil sein und so weiter und so weiter. Gibt da ganz verschiedene Dinge. All diese Sachen gibt es jetzt auch. Nur, die Sachen sind jetzt nicht da, bloß weil sie existieren, damit man auch einfach konsumieren kann. Wir haben eine total große Produktpalette, aber erstmal, wenn wir in den Supermarkt oder irgendwo hingehen wollen, dann sind die Sachen nicht deswegen in den Regalen, damit ich mir einfach was mitnehmen kann und es essen, sondern das ist da, um verkauft zu werden. Also um überhaupt Konsument zu werden, muss ich erstmal Käufer gewesen sein. Um Käufer zu sein, brauche ich Geld. Wie man jetzt an sein Geld kommt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also man könnte zum Beispiel ein Millionenerbe daheim haben oder man besitzt jetzt 5 Wohnungen im französischen Viertel. Davon kann man auch sehr gut leben oder so. Oder man hat eine Fabrik, die einem Dividende auswirft, so, wo man andere Leute für sich arbeiten lässt. Also ich glaube, das ist jetzt bei den wenigsten hier Anwesenden der Fall, vermute ich, wenn ich so rumgucke. Dementsprechend sieht es dann wohl so aus, dass ich jemanden finden muss, der mir Geld dafür zahlt, dass ich für ihn arbeiten gehe. Also dann neue Sachen herstelle, neue Dinge produziere oder irgendwelche Dienstleistungen erbringe und der andere bezahlt mir dann einen Lohn dafür. Dieses Geld brauche ich dann wieder, um zu konsumieren. Das Geld, das Arbeitnehmer zur Verfügung haben, ist also immer von Arbeitgebern abhängig. Und so ein Arbeitgeber, der zahlt nur dann, wenn das profitabel ist. Profitabel heißt ganz einfach, seine Ausgaben müssen geringer sein als seine Einnahmen. Und auf welcher Seite steht jetzt der Lohn, mit dem von ihm anders leben muss, für so einen Arbeitgeber, Ausgaben, Einnahmen, ganz einfach, steht auf der Seite der Ausgaben. Und seine Ausgaben möchte er möglichst gering halten. Ist ja klar. Wenn der Lohn jetzt also ein Faktor ist, mit dem es gering zu halten gilt, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass das Einkommen der Leute ständig zu gering ist. Wenn jemand weniger Geld im Geldbeutel hat, als er braucht, um sich seine Bedürfnisse zu befriedigen, dann ist diese Person nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Zu wenig Kaufkraft zu haben, ist wirklich nichts Besonderes. Das ist auch nichts Zufälliges, sondern das trifft auf die große Mehrzahl der Menschen zu. Und der Grund dafür ist genau der, dass das Einkommen, das für den einen ja hochzuhalten gilt, für den anderen, den Menschen, der den Lohn zahlen muss, ein Faktor ist, den es gering zu halten gilt. So. Soweit zum Grundsätzlichen, wie so ein Konsum hier abläuft. Oder was dem vorangestellt ist eigentlich. Kommen jetzt zum zweiten Punkt. Zur Frage, dein Kassenbon ist ein Stimmzettel. Stimmt das überhaupt? Jetzt kommt also der Punkt, wo das alles passiert ist und jemand mit Geld im Laden steht und da was kauft. Der kann sich jetzt frei entscheiden, was konsumiert er. Und dann ist das also dieser Moment, über den man jetzt hören kann, dein Kassenbon ist ein Stimmzettel jedes verdammte Mal. Dieser Spruch, den wollen wir uns mal angucken. Erstmal hat der schon abgehakt, dass man bezahlt, um zu konsumieren. Es wird ja vom Kassenbon gesprochen und der Kassenbon ist der Beleg, dass man was gekauft hat. Das ist noch vom Konsum völlig weg. Also zählt dann auch nicht die Nachfrage nach einem Produkt, in dem Sinne, könnten die Leute das gebrauchen, wird es benötigt, sondern Nachfrage im Sinne von zahlungskräftiger Nachfrage. Und dann gilt, ein Bedürfnis, das nichts zahlen kann, hat auch keinen Anspruch darauf, erfüllt zu werden. Was macht nun der Kunde im Laden? Der sucht sich was aus und erzeugt damit einen Geldstrom hin zu einem bestimmten Unternehmen. Dafür ist es jetzt wirklich egal, was denkt er sich dabei. Ob er nun einen Gedanken hat, dass er damit was bewegt oder ob er das Produkt eben deshalb kauft, weil es für ihn am tauglichsten ist, er entscheidet sich auf jeden Fall, welchem Unternehmen gibt er jetzt sein Geld. Und dieses Unternehmen hat dann Einnahmen durch ihn. Das ist auch wirklich eine objektive Sache. Und das passiert bei jedem einzelnen Bezahlvorgang. Und dafür ist es wirklich reichlich egal, was hat der Mensch, der da kauft oder verkauft, im Kopf. Ob der jetzt ökologische Motive hat oder ethische Motive oder das Zeug einfach nur braucht, weil es ihm so gut gefällt, dass er einen Geldstrom damit erzeugt, ist dem allen gemein. Die Waren, zwischen denen ich dann, je nachdem wie dick mein Geldbeutel jetzt ist, mehr oder weniger frei wählen kann, sind dann bereits produziert. Die Entscheidung, das Zeug herzustellen, ist gar nicht durch mich als Konsumenten gefällt worden, sondern von dem Hersteller, von dem oder seinem Händler ich es dann kaufe. Man entscheidet sich also innerhalb von einem fertigen Angebot. Generell eine Unzufriedenheit mit dem Angebot auszudrücken, das kann man nicht mit einer Kaufentscheidung machen. Alle ökonomischen Entscheidungen der Produzentenseite werden nicht von mir als Konsument getroffen, sondern von anderen. Und darum müssen wir, um jetzt weiter zu klären, wie das so abläuft in der Konsumkritik, gar nicht mehr die Konsumenten anschauen, sondern uns anschauen, nach welchen Prinzipien produziert wird. Denn der Konsument ist offensichtlich nicht der, der das Ganze in Auftrag gibt. Und wie diese ganzen Unwürdigkeiten, Vergiftungen und so weiter zustande kommen, die Konsumkritik beheben möchte, ist auch noch nicht geklärt, wenn wir jetzt im Laden bleiben. Also kommen wir jetzt zum dritten Punkt und schauen uns die Unternehmen an. Die sind es schließlich, die diese Produktion tatsächlich betreiben. Also, auch bei den Unternehmern stellt sich jetzt hier niemand hin und sagt, komm, wir produzieren jetzt in Kinderarbeit, weil das finden wir eine super Sache. Also den Unternehmer stelle man sich mal vor, der wirklich so auf die Welt zuläuft. Das sind wirklich die allerwenigsten. Trotzdem passiert es ja, dass in Kinderarbeit oder Umweltzerstörung und den ganzen Hässlichkeiten, die immer von der Konsumkritik angegriffen werden, produziert wird. Also. Im Regal habe ich jetzt meine verschiedenen Produkte stehen. Und ein Qualitätsmerkmal ist auch die Fairness des Produkts. Also die Frage, ist das jetzt ein umweltverträgliches Produkt? Zahlt der Unternehmer da Bauern in der dritten Welt einen besseren Lohn als andere Unternehmen das machen? Und so weiter. Da sind jetzt nebeneinander zum Beispiel ein Produkt von Nestlé und eins von einem regionalen Biobauern. Eine Gemeinsamkeit haben die auf jeden Fall. Sie unterliegen einer Kostenkalkulation. Es gibt sicher viele Produzenten, die sich wirklich gute Gedanken drüber gemacht haben oder nach wie vor machen, wie ein Produkt ökologischer oder umweltschonender oder gerechter, ethischer, die Liste lässt sich fortsetzen und so weiter werden kann. Nur ob jetzt jemand einen guten Willen und tolle persönliche Eigenschaften mitbringt und deswegen dann ethisch produzieren lässt, zählt erstmal für den grundlegenden Charakter seiner Kalkulationen nicht. Genau wie in Großunternehmen muss auch ein idealisierter Kleinbauer einen Gewinner wirtschaften, um seine Produktion am Laufen zu halten. Der hat jetzt verschiedene Möglichkeiten, was er machen kann. Er kann jetzt zum Beispiel Spritzmittel und Düngemittel einsetzen und darauf hoffen, dass er damit seinen Ertrag steigert. Oder er kann das genaue Gegenteil machen und sagen, Spritzmittel, Düngemittel, das ist alles Kacke und vergiftet unsere Umwelt. Wollen wir nicht, ich lasse das bewusst weg. Dann schreibt er ein schönes Siegelchen, frei von Chemie, und hofft dann, dass er darauf ein Bio-Siegel bekommt, weil er die Umwelt nicht so sehr vergiftet hat. Das wird ihm dann auch unter Umständen vergütet, dass er einen teuren Preis machen kann, je nachdem, alles Kalkulationsfragen. Der könnte jetzt auch groß draufschreiben, das kommt hier aus der Region und macht sich statt dem Biosiegel oder zusätzlich zum Biosiegel ein hübsches schwarz-rot-goldenes Fähnchen obendrauf und wendet sich damit an den bewussten Regionaleinkäufer. Oder einen Nationalisten vielleicht, so der für den ist ja, dass das schwarz-rot-goldene Fähnchen drauf ist, unter Umständen auch schon ein guter Kaufgrund. Weiß man jetzt nicht genau, wen die Menschen mit dem schwarz-rot-goldenen Fähnchen auf den Produkten erreichen. Er kann, statt dass er jetzt teure deutsche Erntehelfer benutzt, Saisonarbeiter herholen. Die bezahlt dann am besten schwarz und ohne Krankenversicherung, weil es auch günstiger. Oder wenn er es alles nicht will, kann er auch sagen, er lässt das Ganze jetzt gegen sich selber ausschlagen. Dann knechtet er sich eben selber härter, ist bis spät in die Nacht auf dem Feld. Unter Umständen ist es halt mit dem Arbeitsschutz nicht so gut. Ich persönlich kannte so einen Regionalbauer, der ist irgendwann in seine eigene Erntemaschine gefallen, beziehungsweise ich glaube, die Erntemaschine ist auf ihm draufgekippt, weil die halt noch Nachtarbeit betrieben haben. Sowieso, dass die ganze Familie ab dem 5. Lebensjahr oder ab dem, die halt Steine sammeln im Feld können, mitarbeitet, ist auch auf hier auf den kleinen normalen Biobauernhöfen eine totale Normalität und so weiter. So, und bei diesen Kleinbauern bemerken wir jetzt schon einen ganzen Haufen Ekelhaftigkeiten, die keiner will. Und was passiert jetzt in unserem Fantasiekonstrukt, was passieren könnte mit diesen Kleinbauern, mit seinem hübschen kleinen Hochfladen oder sowas? Es könnte jetzt zum Beispiel Alnatura bei ihm in der Nachbarschaft aufmachen. Was bedeutet das für den Kleinbauern in der Konkurrenz? Na, der muss seinen Laden dicht machen, weil da ist jetzt ein größeres und besseres und billigeres Biosortiment, die das halt im großen Stil betreiben, direkt nebenan. Also, und Alnatura ist halt auch so ein Unternehmen dann zum Beispiel, wer das jetzt nicht kennt. Alnatura ist so ein süßer kleiner Biokonzern, Jahresumsatz 2016 593 Millionen Euro. Ja, allein diese Summe zeigt auch schon ein Stück auf, in welchen Konkurrenzsphären die da unterwegs sind. Denn der Konkurrenzkampf der Bio-Supermärkte ist super hart, was die sich an Verdrängung in ihre Nische leisten. Bio ist ein richtiges Geschäft, wo der Verdrängungswettbewerb genauso abläuft wie im konventionellen Handel eben auch. Und das heißt dann eben auch gerne mal, dass der kleine idealistische Biobauer seinen Laden eben dicht machen muss, weil Alnatura oder Dens oder wie auch immer die großen Ketten dann heißen, mit billigeren Preisen und einem größeren Sortiment denn noch den kleinen Biobauern ihre Kunden abziehen. Das sind die Geschäfte, bei denen die Biobranche dann wirklich boomt. Der kleine Biobauer, der versucht mit aller Kraft, sich gegen die Großkonzerne zu stemmen, ist halt wirklich das, als was ich hier noch eingeführt habe, eine reine Fantasiegestalt. Oder wenn es den jetzt gibt, dann ist das der kleinste Teil der Biobranche. Die Leute, über die man im Biobereich wirklich reden muss, sind auch ganz schön große Konzerne. Ja, und das ist auch gut für die, denn allein die Größe des Unternehmens und was für ein Geld die überhaupt mitbringen, wie die investieren können und sowas, dass ein Unternehmen groß ist, ist eben auch ein Weg, der denen verschiedene Vorteile in der Konkurrenz bringt. Wir haben uns jetzt ja vorhin beim kleinen Biobauern ein paar Möglichkeiten angeschaut, was der machen könnte, um sich in der Konkurrenz durchzusetzen. Bei den großen Nahrungsmittelkonzernen, da ist es natürlich ein ganz anderes Spektrum an Möglichkeiten und Bemühungen, was die da anstellen können. Bei einem Großkonzern passieren aus den gleichen Gründen dann eben solche Sachen, wie dass eine komplette Produktionskette in ein anderes Land verlagert werden kann, wo man dann die Arbeiter billiger haben kann, weil man nicht mehr so sehr auf lästige Menschenrechte oder lästigen Arbeitsschutz oder sowas sich schauen muss. Oder der entwickelt dann eben ein neues patentiertes Saatgut zur Ertragssteigerung. Unter Umständen, also vielleicht kennen einige Monsanto, die sind mit Saatgutpatenten und solchen Methoden ganz gut unterwegs. Das sind auch alles Dinge, die wir machen, um sich in der Konkurrenz durchzusetzen. Solche Unternehmen haben dann auch ihre Lobbyisten mit dem hübschen kleinen Geldköfferchen in der Politik. Die beschäftigen eine ganze Abteilung unter Umständen, die sich dann damit befasst, die Lücken in den Fairtrade-Richtlinien zu finden, um dann doch noch an das Siegelchen zu kommen. Oder sie erfinden sich einfach ihre eigenen Siegelchen. Die sind dann auch hübsch und rund und grün, aber sagen eben nichts mehr aus. Es sind einfach andere Wege, sich in der Konkurrenz durchzusetzen bei so einer Unternehmensgröße, wie wenn man jetzt so ein kleiner Biobauernhof ist. Aber all das, was wir jetzt aufgezählt haben und so exemplarisch in bösen Spitzen da rausgesucht haben, hat auf jeden Fall sowohl das über den Kleinbauern als auch das über den Großkonzern die Gemeinsamkeit, dass sie der gleichen Rechnung unterliegen. Die ist ganz einfach. Die Einnahmen müssen höher sein als die Ausgaben. Und das kommt wirklich vor aller Ethik. Ethische Produktion findet nur da statt, wo sich diese zu Geld machen lässt. Und das ist dann auch wirklich unabhängig vom eigentlichen Inhalt der Ethik. Was sein Konkurrent tut, das weiß so ein Unternehmer nicht. Es kann immer sein, dass jemand ein gleichwertiges Produkt billiger anbieten kann. Also kann man seine Produktionskosten eigentlich gar nicht niedrig genug halten. Da wird gespart, wo es nur geht. Und genau das geht dann eben an vielen Orten auf Kosten von Menschen oder Umwelt. Das passiert nicht aus einem Mangel an Umweltbewusstsein, sondern einfach, weil gilt, dass die Produktionskosten für den Produzenten eben die Schraube sind, an der er drehen kann, um sich in der Konkurrenz einen Vorteil zu erhoffen. Das ist die Schraube, die die wirklich in der Hand haben, an ihren Produktionskosten was zu senken.
Und was man, also es wurde jetzt vielleicht schon gesagt, aber um es nochmal klarzustellen, das ist nicht eine Sache, die sich ein einzelner Produzent aussuchen kann, ob er das so machen will oder nicht, sondern wenn er sich daran nicht hält, an diese Kalkulation und die nicht mit einbezieht, seine Ausgaben so gering wie möglich zu halten, um nachher in der Konkurrenz bestehen zu können, dann war er vielleicht die letzte Zeit Produzent. Also wenn man irgendwie Geld hat, mit dem man startet, kann man das erstmal machen, aber wenn man dann in der Konkurrenz nicht besteht, dann ist man einfach weg vom Fenster. Also deswegen gilt diese Kalkulation wirklich für jeden, der ein Unternehmer oder ein Produzent bleibt. Ansonsten ist das halt einfach nicht mehr.
Ja, das ist jetzt nichts, was die sich persönlich ausgesucht haben, um jetzt sagen kann, du hast dich entschieden, das so zu machen, sondern das sind einfach Gesetzmäßigkeiten, denen jedes Unternehmen erstmal unterworfen ist.
die sie aber auch selber sich gegenseitig immer schaffen. Also alle Unternehmen schaffen das jeweils für die einzelnen Unternehmen. Also es ist nicht so, dass die einfach nur die Opfer wären, das wollten wir damit jetzt auch nicht sagen, sondern sie schaffen ihren Mitunternehmern oder Mitkonkurrenten quasi diese Bedingungen, denen sie alle unterworfen sind.
Ja, und die Kartellbehörden achten darauf, dass es so bleibt.
Ja. Genau. Also, was so ein Produzent, egal ob das jetzt der ethische ist oder der unethische, auf jeden Fall weiß, ist, dass die Zahlungskräftigkeit in dieser Gesellschaft ziemlich unterschiedlich verteilt ist. Auch arme Menschen sollen sich Essen leisten können. Und auch für arme Menschen wird Essen produziert. Die Unternehmen beziehen sich auf die ungleich verteilte Zahlungsfähigkeit in der Gesellschaft und produzieren dann dementsprechend auch teilweise nebeneinander das Bio-Fairtrade-Luxusprodukt mit jedem Schnickschnack und so Nahrung, wo man vielleicht Anführungszeichen benutzen möchte, dass das überhaupt als Nahrung zählt, wird teilweise von den gleichen Unternehmen hergestellt. Dass diese billigen Produkte, von denen sehr wohl die meisten wissen, dass man bereits am Preis erkennen kann, dass die Produktionsbedingungen wahrscheinlich nicht so gut sein werden, trotzdem gekauft werden, liegt ja auch allemal nicht daran, dass die Leute ein Bedürfnis nach schlechtem Zeug hätten, sondern am beschränkten Geldbeutel der Leute. Und da sind wir dann eben wieder bei den Konsumenten. Es ist übrigens das Gleiche, was ich vorher beim Produzenten schon mal gesagt habe, ob der jetzt gerne in Kinderarbeit produziert, kann man jetzt auch die Frage für den Konsumenten stellen, ob der gerne Produkte aus Kinderarbeit kauft. Da wird keine Seite von beiden jemals mit einem Ja daherkommen. So, die gewöhnliche Konsumkritik, die richtet sich dann eben an die Seite mit dem beschränkten Geldbeutel, an uns Konsumenten. Wenn ich in einem Bereich ethisch einkaufen soll, dann heißt das, dass ich an einer anderen Stelle mein Bedürfnis zurückstecken soll. Man erlebt ständig, dass man vom Konsum ausgeschlossen ist und schließt sich dann selber noch mehr aus. Gute Produktionsbedingungen zu haben, erscheinen hier als eine bewusste Entscheidung, wo man sich dafür oder dagegen entscheiden kann. Und das seltsamerweise, obwohl noch nie ein Konsument gesagt hat, ich möchte schlechte Produktionsbedingungen. Dass etwas unter guten Bedingungen produziert wird, das ist einfach nicht der Standard in dieser Gesellschaft, sondern das ist dann ein herauszustellendes Qualitätsmerkmal. Ein Qualitätsmerkmal, das dann eben auch wieder extra berechnet wird. Gute Produktion ist einfach nicht der Standard, sondern die Ausnahme. Und an dem Punkt, wo jetzt die Konsumkritik ansetzt, sind wir ja da, wo alle Produkte da sind, die und im Laden stehen, wo man dann eine Wahl dazwischen hat. Der komplette Produktionsvorgang, der dem vorausgehen muss, ist da einfach schon unterstellt. Es muss bereits produziert sein, damit etwas konsumiert werden kann. Es wird also zu spät eingesetzt von der Konsumkritik. Nicht der Konsum zerstört auch unseren Planeten, sondern die Produktion. Die ganze Idee von der Konsumentenmacht ist, dass es an das ganze Übel in der Welt gibt, weil wir noch nicht genug Leute haben, die einen guten Willen haben, jetzt hier etwas besser zu machen. Es ist aber kein Grund dafür, wie die Welt ist, der darin liegt, dass Leute irgendwas nicht tun, also sich besser verhalten, sondern es gibt einfach positive, tatsächliche Gründe dafür, dass die Produktionsbedingungen so schlecht sind, wie sie heute eben aussehen. Es sind im Großen und Ganzen, also ich will da jetzt gar nicht spezifisch auf einzelne der Sachen gehen, sonst kommen wir auf eine andere Baustelle, ich nenne es hier nur, es sind Geld, Staatsmacht, die darüber wacht, dass diese Wirtschaftsordnung auch so bleibt, wie sie ist, und am Ende der Wille der Lohnabhängigen, dabei mitzumachen. Wir sind jetzt am Ende vom Vortragsteil des Abends angekommen. Wir gehen davon aus, dass es noch ein bisschen Diskussion hier geben wird. Freuen uns darauf. Jetzt ist es so der Punkt in dem Vortrag, da kommt am Ende normalerweise die Moral oder der Aufruf, was wir jetzt von euch wollen, wie man jetzt hingehen soll an die Welt mit diesen Dingen im Kopf, die wir jetzt hier besprochen haben. Es kommt leider keine Moral und auch kein konkreter Handlungsaufruf, wie man jetzt sein Konsumverhalten verändern kann, um die Welt zu verbessern. Wir wollen eher dazu aufrufen, die Welt nicht in unserer Rolle als Konsumenten verändern zu wollen, zu dem Zeitpunkt, wo die gesamte Produktion bereits gelaufen ist, sondern in unserer Rolle als Produzenten, als Arbeiter. Hier, wir freuen uns auf die Diskussion.